herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Die letzten zweimal oder dreimal haben wir uns so ein bisschen angeschaut, wer waren so die Pioniere des Buddhismus im Westen aus westlicher Perspektive. Also wir haben uns Westerners angeschaut, die sich mit Buddhismus beschäftigt haben. Dann das letzte Mal war das Thema mit der 68er Generation und ein bisschen früher schon in den 50er Jahren Leute, die nach Asien gefahren sind und dort in buddhistische Klöster gegangen sind und bei Lehrern praktiziert haben und dann wieder zurückgekommen sind und hier ihre Art von Buddhismusverständnis unterrichtet haben, so müsste man es eigentlich sagen. Das, was sie unterrichtet haben, war in der Regel nicht genau das, was auch in Asien stattfindet. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist es aber mit asiatischen Lehrern, die sozusagen aus Asien kommen, in den Westen teilweise dann auch hier leben, welche Art von Buddhismus vertreten die, beziehungsweise praktizieren sie und geben sie weiter? Und es gibt zwei herausragende, bekanntesten Buddhisten, wahrscheinlich weltweit, die auch am meisten publiziert haben. Das eine ist der Dalai Lama, also der 14. Und der andere ist Thich Nhat Hanh. Und ich würde mal so Pi mal Daumen sagen, Thich Nhat Hanh ist derjenige, der die meisten Bücher publiziert hat. Hat einen eigenen Verlag gegründet und jede seiner Vorträge wird da fast publiziert als Buch. Also es ist unglaublich, was er publiziert hat. Und deswegen würde ich gerne heute ein bisschen über den Thich Nhat Hanh sprechen und mal so drüber nachdenken, wie ist er eigentlich zu seinem Ansatz von Buddhismus gekommen? Und ich bin also die letzten Wochen über, also eigentlich schon länger, aber die letzten Wochen bin ich wieder drüber gefallen, über ein Buch von einem, beziehungsweise einen Artikel von einem Autor, auch einem Vietnamesen. Und der hat hier in so einem gelehrten Buch, sage ich mal, also von der University of California Press. Die Bücher in diesem Verlag sind eigentlich immer von Akademikern, also von irgendwelchen Professoren geschrieben worden. Und das ist so, da gibt es einen, Prebisch heißt der, Charles Prebisch, der hat sich sehr stark mit Rezeptionsgeschichte beschäftigt und hat einige Bücher zu dem Thema rausgebracht, unter anderem auch dieses Buch, The Faces of Buddhism in America. Und das ist so eine Artikelsammlung von unterschiedlichen Professoren zu dem Thema, wie ist sozusagen Buddhismus in Amerika entstanden. Und ein Artikel geht also über vietnamesischen Buddhismus in Nordamerika. Und der Autor, wie gesagt auch ein Vietnamese, fängt eigentlich diesen Artikel ziemlich weit vorne, also auf der zweiten Seite damit an, dass er sagt, der bekannteste vietnamesische buddhistische Lehrer ist Thich Nhat Hanh im Westen. Aber was er unterrichtet oder diese Art von Buddhismus, die er unterrichtet, hat mit dem Buddhismus, der in Vietnam praktiziert wird, überhaupt nichts zu tun. Und das muss man erstmal so setzen lassen, weil eigentlich denkt man, wenn man so die Thich Nhat Hanh Bücher und Vietnamese und Original und überhaupt, aha, der macht halt das, was so in Vietnam praktiziert wurde. Und offensichtlich ist das nicht so. Und dann beschreibt er, wie Buddhismus in Vietnam praktiziert wird, beziehungsweise dann auch in vietnamesischen Communities. Das heißt, Thich Nhat Hanh ist in Vietnam offensichtlich kaum bekannt. Und in den vietnamesischen Communities unterschiedlich gut anzusprechen. So. Und ich sage so mal ein paar Sachen, was so, also in Vietnam, wie dort Buddhismus offensichtlich laut jetzt diesem Autor praktiziert wird. Und wir haben ein Kriterium, was auch bei Thich Nhat Hanh typisch ist und weswegen er auch, sage ich mal, für unser Studium interessant ist. Das ist das, dass also der chinesische Buddhismus als auch der vietnamesische Buddhismus, der sehr stark ja von China beeinflusst wurde, nicht so stark in einzelnen Schulen operiert, sondern die sind sehr synkretistisch unterwegs. Das heißt, sie nehmen von vielen Richtungen die Impulse auf. Und wenn man so ein bisschen die Bücher von Thich Nhat Hanh überschaut, wird man merken, er hat von ganz verschiedenen buddhistischen Richtungen Elemente drin. Das heißt, er hat einen Schwerpunkt Theravada-Buddhismus, findet man bei ihm. Dann findet man viel Mahayana. Dann findet man, ja, also unterschiedlichste Mahayana-Ansätze. Und das ist durchaus offensichtlich typisch für Buddhismus in Vietnam als auch im Buddhismus in China. Und das ist auch durchaus typisch bei vielen westlichen Buddhisten im Westen, zum Beispiel IMC, also Jack Kornfield, Goldstein und wie sie heißen. Und auch für das, was ich die dritte Welle nenne, das heißt also von buddhistischen Lehrern, die bei westlichen buddhistischen Lehrern schon ihre Ausbildung gemacht haben. Das heißt, die haben die Möglichkeit genutzt, in unterschiedlichen buddhistischen Traditionen Teachings zu bekommen, zu praktizieren und haben das dann zusammengebunden in wieder eine neue Form von Buddhismus. Aber dieses synkretistische Element, was wir hier im Westen oft finden, ist offensichtlich gar nicht nur typisch westlich, sondern gab es schon in Asien und da schwerpunktmäßig in China, ist es zumindest überliefert, und über China dann auch nach Vietnam. Und wir finden es sozusagen auch wieder bei Thich Nhat Hanh in seinen Texten. Das ist ein bisschen inhaltlich, finde ich, das spannende Element. Aber wie sieht jetzt Buddhismus in Vietnam aus, beziehungsweise in buddhistischen Communities von Vietnamesen im Westen? Und da ist ein Hauptelement, das Zentrum ist der jeweilige Tempel. Das heißt, jedes Dorf baut irgendwie einen Tempel und dann laden sie einen buddhistischen Mönch ein. Und der macht seine Rituale dort und die Dorfbewohner unterstützen ihn, weil aus buddhistischer Sicht die Mönche sozusagen ein Objekt der Hingabe sind, um selbst damit, wenn ich denen was spende, eigene positives Karma zu kreieren. Das heißt, die verbreitetste Form von Buddhismus in, also nicht nur in Vietnam, wahrscheinlich früher auch in China als auch in Japan, ist eine Art von Buddhismus, der sich auf das Lotus-Sutra bezieht. Und da gibt es ein Kapitel, wo der Bodhisattva Avalokiteshvara sein Gelübde ablegt, dass er, wenn man an ihn im Gedanken hält, dass er sämtliche Wesen dann befreit und dass sie dann nach ihrem Tod im reinen Land des Amitabha-Buddha oder des Avalokiteshvara wiedergeboren werden, was also dann bessere Situation ist für die Praxis. Und das ist bei vielen asiatischen Buddhisten, also jetzt eher im Mahayana, also in Tibet heißt, also der, also Avalokiteshvara ist der Sanskritname. In Tibet heißt die Figur Jinrezi und in China heißt sie Kuan Yin. Das ist dieselbe Figur, bezieht sich alles auf das Lotus-Sutra, also auf das, ich glaube, das 24. Kapitel und auf dieses Gelübde. Und ja, und das ist offensichtlich die Hauptpraxis, also zu spenden und dann zu beten, wenn man das so nennt, dass man im nächsten Leben wiedergeboren wird im reinen Land des Amitabha-Buddha oder des Avalokiteshvara. Das heißt, die Mönche dort oder die, der Anspruch der Dorfbewohner an den Mönch ist sozusagen nicht großartig intellektuell, hat mit Meditation null zu tun, sondern ist einfach nur, dass da einer da ist, der halt die Sutren rezitiert und dem man etwas spenden kann, damit ich selbst dann im nächsten Leben bessere Ausgangsbedingungen habe. Und Thich Nhat Hanh hat aber einen ganz anderen Ansatz als dieser dörfliche Buddhismus. Und das andere Element ist, würde man hier so nennen, ein bisschen so Seelsorge. Das heißt, dass da jemand vor Ort ist, mit dem man bei irgendwelchen Schwierigkeiten reden kann oder so. So, also das sind so, das ist eigentlich die Art des Buddhismus dort. Und dort würde auch niemand auf die Idee kommen, dass man durch Meditation Erwachen erreicht. Weil die Idee ist, dass das, also die, also Nirvana ist so weit weg und so schwierig zu erreichen, dass man das überhaupt nicht hier in dem Leben erreichen kann. Und deswegen, ja, machen das die Leute auch nicht wirklich. Ja. Das heißt, die Ausbildung der Mönche war sehr rudimentär im Prinzip. Also die haben halt einfach gelernt, einzelne Sutren zu rezitieren, und das war es dann mehr oder weniger, weil halt auch nicht mehr von ihnen verlangt wurde. Und das hat sich dann in den 50er Jahren ein bisschen verändert, dass man dann also das Niveau ein bisschen höher gesetzt hat, das heißt also bessere Ausbildungsmöglichkeiten kreiert hat für buddhistische Mönche in Vietnam. Also da gab es dann also ja, so eine Art Hochschulen, wo also viele buddhistische Mönche dann also ein wirklich gutes Fundament bekommen konnten. Aber zurück zu Thich Nhat Hanh, und das ist interessant, vielleicht zur Vorgeschichte. Was ist also, was ist sozusagen die Umgebung, in der er seinen Ansatz entwickelt hat? Und das ist, wie gesagt, Vietnam. Und Vietnam hat eine koloniale Vorgeschichte. Das heißt also, ab dem 19. Jahrhundert haben die Franzosen sich einzelne Bereiche, ich sage jetzt mal einfach unter den Nagel gerissen, haben das Land, wobei also schon im 16. Jahrhundert die ersten Kolonialherren waren also die Portugiesen, wobei denen ging es hauptsächlich um Mission, das heißt also um Christianisierung, und haben also da also die entsprechenden Könige teilweise unterstützt und hatten dann die Möglichkeit also zu missionieren, wobei also bis in also ins 20. Jahrhundert eigentlich 70 bis 80% der Bevölkerung von Vietnam buddhistisch war. Aber durch die dann also französischen Kolonialherren, die also die katholische Kirche mitgebracht haben und die katholische Kirche dann also Sondervollmachten bekam, ist ein Phänomen entstanden, dass dann mit den Jahren die katholische Kirche die größten Landeigentümer von Vietnam wurden, das heißt die Großgrundbesitzer. Und das französische Kolonialwesen hatte sozusagen als Strukturelement einerseits, dass es die Leute ausgebeutet hat, okay, andererseits, dass man also einen Aufstieg innerhalb der Administration der französischen Kolonialherren nur dann machen konnte, wenn man Christ war. Und das hat sich auch auf das Militär bezogen. Das heißt, auch dort war die Offizierslaufbahn eigentlich nur möglich, wenn man halt Christ wurde. Und da gab es anfangs gab es ziemlichen Widerstand gegen die Kolonialherren. Also so ein Datum ist 1858. Da haben also die französischen Kanonenboote sozusagen den Hafen angegriffen und haben also ihre Macht demonstriert. Und da begann eigentlich die Kolonialgeschichte in Vietnam. Und da gab es dann immer wieder Aufstände, die also auch von buddhistischen Klöstern mitgetragen wurden. Und das ging, und die Kolonialherren haben also ziemlich grauslich zurückgeschlagen, jede Menge Leute umgebracht, hingerichtet. Und ja, das ging eigentlich bis 1905. Dann war sozusagen die Macht konsolidiert. Und dann gab es die Russische Revolution. Und diese russische Revolution war für viele Vietnamesen wiederum ein Anlass zu sehen, also man kann sehr wohl auch etwas verändern. Und einige Franzosen waren auch, einige Vietnamesen waren auch in Frankreich und haben das sozusagen intellektuell auch mitverfolgen können. Und einer dieser Vietnamesen, der in Frankreich war, war Ho Chi Minh. Und Ho Chi Minh ist dann zurückgekommen in den 30er Jahren nach Vietnam und hat dort also mit Gleichgesinnten, also die Kommunistische Partei, gegründet. Und dann ging es weiter, dass also innerhalb des Zweiten Weltkrieges die einerseits also Frankreich von den Deutschen besetzt wurden und es dann sozusagen die französische Kolonie, also Indochina nannte sich das ja, war dann also auf sich selbst gestellt und wurde dann eigentlich von den Japanern übernommen. Und dann haben also die Japaner die Macht dort gehabt und teilweise zusammen mit den Franzosen, also mit dem Vichy, Regime, was also von den Deutschen sozusagen mit, waren das die Deutschen oder? Ich glaube, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall hatten die dann also sozusagen zwei Ausbeuter in Vietnam und auch da gab es halt Widerstand. Und als dann 1945 die Amerikaner, also die Atombomben, in Hiroshima und Nagasaki abgeschmissen haben und damit Japan kapituliert hat, hat also Ho Chi Minh das sofort als Gelegenheit genommen und hat also die Unabhängigkeit von Vietnam ausgerufen. Das hat jetzt leider nicht so lange gedauert. Es gab dann auch eine Wahl offensichtlich und also der Ho Chi Minh und seine Viet Minh, so nannte sich der Verein, haben also diese Wahl auch gewonnen. Und was auch interessant ist, im Widerstand gegen die japanischen Besetzer wurden sie also von dem amerikanischen Geheimdienst unterstützt. Ja, also die haben sozusagen, das ist so ein bisschen wie in Afghanistan mit den Taliban, kommt mir vor. Also, aber auf jeden Fall ist dann auf der Potsdamer Konferenz ist entschieden worden, dass die Briten und die Franzosen Vietnam bekommen. Das heißt, dann haben wir sozusagen den ersten Spieler, also halt den zweiten Spieler, den ersten. Also der erste ist Ho Chi Minh, das ist der bekannteste, glaube ich, der ja auch für die 68er wichtig war. Zumindest, ja. Dann gab es, also der bei der Potsdamer Konferenz dabei saß, war also de Gaulle, der französische Widerstandskämpfer, der, glaube ich, seinen Widerstandskampf in London absolviert hat. Das ist wieder ein anderes Thema. Und der hat darauf beharrt, dass also Frankreich wieder, oder dass Vietnam wieder französische Kolonie wird. Fand ich auch interessant, ja, weil er sozusagen selbst ja gegen eine Besatzungsmacht gekämpft hat und sobald er wieder an der Macht ist, nimmt er sozusagen seine alten Kolonien wieder über. Also so. So, wie geht's dann weiter? Dann marschieren also die Franzosen mit Hilfe der Engländer wieder ein. Und das gefällt aber natürlich den Vietnamesen nicht. Und das war 46, ja, in der Größenordnung. Und ab 46 entstand dann also der Kampf gegen die französischen Kolonialherren und das war dann der erste Indochina-Krieg. So. Und der ging bis 54. Und 54 deswegen, weil die französischen Fremdenlegionäre dort eine riesige Schlacht verloren haben gegen die Ho Chi Minh-Leute. und sind ziemlich grauslich massakriert worden. Und die Franzosen hatten dann keine Soldaten mehr, also nicht mehr genug, und wurden unterstützt von den Amerikanern. Die haben sozusagen dann mitgemischt. Und dann gab es eine Konferenz, ein Genfer Abkommen 1954. Und in diesem, zwischen diesen beiden Kriegsparteien wurde also ein Waffenstillstand vereinbart und vereinbart, dass 56, zwei Jahre später, es in ganz Vietnam freie Wahlen gibt. So, und was, so, ja, und unmittelbar nach dem, also Waffenstillstand 1955, kommt also Ngo Dinh Diem an die Macht und ruft für sich selbst sozusagen sich als Präsident von Südvietnam aus. Und das heißt also, ein Aspekt von diesem Genfer Konferenz war die Teilung von Vietnam in Süden und Norden, ja, und er wird sozusagen Präsident. Und aber zwei Jahre später hätte es diese freie Wahlen geben sollen, und das hat er als katholischer Diktator, müsste man sagen, einfach nicht durchgeführt. Er hat sich geweigert. Mit Unterstützung von, den kennen wir auch, ups, wo ist er? Eisenhower. Amerikanischer. Also an sich Kriegsgeneral aus dem Zweiten Weltkrieg, aber dann also amerikanischer Präsident. Der hat das mit unterstützt, und Ho Chi Minh ist also, die sind eigentlich leer ausgegangen. Und und dann hat eigentlich der Vietnamkrieg begonnen. So, das heißt, ja, also das ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh ist 26 geboren, das heißt, zu dem Zeitpunkt war er Pi mal Daumen 20, paar 20 Jahre. Also 56 war er paar 20 Jahre, 55 war er um die 30. So. Er ist mit 16 Jahren Novize geworden und ist also, hat das alles am eigenen Leib miterlebt und hat dann, also 51 ist er als Mönch ordiniert worden und hat sich dann also für den Aufbau des Buddhismus in Vietnam engagiert. Und zwar hat er als Idee, also so eine Art Einheitsbuddhismus zu kreieren, also wollte die verschiedenen buddhistischen Schulen zusammenbringen und was also in Südvietnam immer noch sozusagen weitergeführt wurde, war die Macht der katholischen Kirche, das heißt also dieser Diktator hat also ziemlich gewütet, das heißt, die Kirche hatte immer noch ihre ganzen Vorteile, die ganze Struktur ist eigentlich so geblieben, und er hat halt seine Freunde ins Trockene gebracht, mehr oder weniger. Er hatte mehrere Brüder, und einer ist bekannt geworden, das war Ngo Dinh Duc wahrscheinlich, der war Bischof von also einer Stadt, von der ehemaligen Hauptstadt, Hueng oder so ähnlich hieß das, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, müsste ich nachschauen. Und der hat, ja, und dann 1963 gab es also einen ziemlichen Konflikt, und zwar wurden also die, wurde es verboten, dass die buddhistische Flagge, die, wenn ihr euch erinnert, also mit diesen bunten Streifen, und die ursprünglich von Olcott kreiert wurde, mit Hilfe von buddhistischen Mönchen, die durfte nicht mehr aufgehängt werden bei den Klöstern. Und es gibt einen wichtigen Feiertag für Buddhisten, und das ist Vesak. Das ist also Vollmond im Mai. Und da wird der Geburtstag und die Erleuchtung vom Buddha gefeiert. Also der höchste Feiertag für Buddhisten in Asien. Und davor gab es irgendein Fest von der katholischen Kirche und da haben sie die vatikanische Flagge aufgehängt. Und das hätten sie eigentlich auch nicht machen dürfen, aber da die so mächtig waren, war das, ja, ging das halt. Und der Bruder von dem Diem war also, wie gesagt, in dieser Stadt der Bischof. Ich glaube, zu seiner Ernennung wurde diese Flagge aufgehängt, wobei diese vatikanische Flagge überall aufgehängt wurde. Und dann, also zu Vesak, 2 Wochen später, wollten also die Buddhisten auch ihre buddhistischen Flaggen, also ihre Pagoden beflaggen halt. Und das war dann verboten und wurde also niedergemacht. Und da gab es also dann eine ziemliche Massendemonstrationen dagegen. Also da hat dann eigentlich der Widerstand in Südkorea, in Südvietnam begonnen, der maßgeblich von buddhistischen Mönchen getragen wurde. Und das ist so unter der Pi mal Daumen, also ich weiß nicht genau, wie weit also Kennedy damit involviert war, weil der war ja nicht so lange an der Macht, bis 63, so Pi mal Daumen, aber der hat zumindest die Vorgeschichte mitgestützt und sein Nachfolger war dann Johnson und der war auf jeden Fall involviert. Das heißt, der hat halt auch mit Hilfe seines CIA und seiner militärischen Geschichten die Sachen unterstützt. Und das hat sich ziemlich aufgeschaukelt, 63. Und da gab es dann einen Buddhisten, also es gab sozusagen zwei Buddhisten, einen Thich Trinh Quang, der war also politisch extrem aktiv, und hat viele dieser Demonstrationen geleitet. Und dann gab es einen Bekannten von ihm offensichtlich, Thich Quang Duc, das war er hier. Das ist schon ein älterer Mönch gewesen, ja, also der hat das Baujahr 1897, also um Pi mal Daumen 25 Jahre älter als er. Und der hat dann, und das ging durch die Weltpresse, der hat sich selbst verbrannt. Das sah dann so aus. Und wenn man sich die Fotos anschaut, das war also vollkommen öffentlich. Ja, das sind also alle buddhistischen Mönche sind mitgekommen mit ihm. Ein anderer Mönch hat ihn also mit Benzin übergossen und hat sich selbst angezündet. Also das war der Protest gegen die Unterdrückung des Buddhismus, gegen die katholische Militärjunta eigentlich. Und im Laufe dieser Proteste haben sich also mehrere Mönche, meines Wissens waren es, glaube ich, hauptsächlich Männer, verbrannt, also 5, geistert so durch die Zahl, als Protest gegen die Unterdrückung des Buddhismus. Man muss sich überlegen, es waren 70 bis 80% der Bevölkerung war buddhistisch und die Mehrheit der Bevölkerung ist sozusagen unterdrückt worden. Da kann man sich auch vorstellen, was für Kundgebungen es da gab. Und das ist eigentlich, ist das immer weiter eskaliert bis zum Höhepunkt und das war dann 68. 68, oder? Nee, 63. Also und die haben also ziemlich arg, also das Militär hat ziemlich arg zurückgeschlagen, hat also ganz viele Klöster gestürmt. Also ein paar hundert Leute sollen also dabei umgekommen sein. Und das war den Amerikanern ein Schritt zu viel. Und die haben dann ihn eliminieren lassen, erschießen lassen. So, und dann kam der nächste Diktator. Das war dann also auch ein Militär. Und dann kommt eigentlich so eine ganze Reihe, also das will ich euch die Details schenken oder sparen. Also der nächste, der hat auch nur 2 Jahre gehalten. Dann kam der nächste, der hat auch nur 2 Jahre. Offensichtlich haben die immer so diese Diktatoren in Asien so eine Halbwertszeit von 2 Jahren, 2 bis 3 Jahren. Und dann kam einer, der hat länger gehalten, von 67 bis 75. 75 deswegen, weil das war das Ende des Vietnamkriegs. Und er war dagegen und deswegen ist er dann abgedankt. Die sind alle mehr oder weniger teilweise aus inneren Machtkämpfen, teilweise weil es den Amerikanern offensichtlich nicht so geschmeckt hat, sind die also eliminiert worden, beziehungsweise die haben alle überlebt, sind also nur abgesetzt worden und sind dann ins Exil oder einer ist Botschafter geworden, wie auch immer. Das war also die Zeit, wo Thich Nhat Hanh in Vietnam war und dann hat sich sozusagen sehr publizistisch engagiert und ist damit in der eigenen buddhistischen Hierarchie, also bei den älteren Mönchen, ziemlich angeeckt. Das ist nämlich auch interessant. Das heißt, der ist also, das ging so weit, dass er selbst von der Liste des Tempels, wo er ordiniert wurde, gestrichen wurde. Das heißt, wo sein Status ihm weggenommen wurde. Soweit hat er offensichtlich die oberen Mönchsriege geärgert. Weil er für eine Art von Buddhismus eingetreten ist, der einerseits sozial engagiert ist. Er hat also schon 45, hat er einen Text geschrieben, wo er den Begriff des engagierten Buddhismus expliziert. Und das ist ein Begriff, der im Westen sehr modern geworden ist. So in den 80er, 90er Jahre gab es da so einen Hype. Und viele wissen nicht, dass das eigentlich auf Thich Nhat Hanh zurückging. Also die größten Förderer waren der Dalai Lama und Thich Nhat Hanh. Aber Thich Nhat Hanh hat also 45, da hat der Dalai Lama noch gar nichts davon gewusst, einen Text dazu geschrieben. Und das war immer sein Anliegen. Also, dass es darum geht, eine gerechte Gesellschaft zu kreieren. Und damit war er natürlich im Widerspruch also gegen die etablierten Hierarchien innerhalb der buddhistischen Alteingesessenen, und natürlich auch gegen die Machthaber, also die katholischen Machthaber. Die haben ihn auch nicht gemocht. Das heißt, es ist ihm als junger Mönch, so mit 30, also von 20 bis 30, ist ihm das Leben relativ schwer gemacht worden. Und er hat dann eine Einladung bekommen, also ein Fulbright Fellowship, also Stipendium, um vergleichende Religionswissenschaften auf der Princeton University, Kalifornien, zu studieren. Und ist dann 1960 rübergegangen und so, Pi mal Daumen, so 1960, und hat dann, also 62, hat in Amerika also angefangen, an Universitäten auch zu unterrichten, also Buddhismus zu unterrichten, und hat sich dann auch mit, und hat dann, also 64, da war er dann wahrscheinlich wieder in Vietnam, hat er also diese Unified Buddhist Sangha, nee, Unified Buddhist Sangha of Vietnam gegründet. Habe ich da jetzt was Falsches ausgeschrieben? Also er hat zumindest eine buddhistische Vereinigung begründet, wo er 11 von 14 buddhistischen Richtungen unter ein Dach bekommen hat. Und hat dann also eine Universität mitbegründet, also die Ha Phan Han Buddhist University, wo es darum ging, also das Niveau der buddhistischen Mönche zu heben, wo sie Sprachen studieren konnten, wo sie also buddhistische Philosophie und Psychologie studieren konnten. Also war eigentlich extrem aktiv. Und dann ist er eigentlich, jetzt muss ich schauen, wann er nicht mehr, dann war er in Amerika wieder. Und ich glaube, das war 66 oder sowas. 1966 war er also auf Vortragsreise, beziehungsweise also erst in Amerika und dann ist er nach Paris zu einer Friedenskonferenz gegangen, hat in Amerika Martin Luther King getroffen, hat ihn davon überzeugt, dass er öffentlich gegen den Vietnamkrieg Stellung nimmt, beziehungsweise gegen das Abwerfen von den Bomben, also für Frieden. Und wenn man sozusagen parallel denkt, also in den 68ern war die Anti-Vietnam-Friedensbewegung ein großer Teil davon, also in Amerika als auch in Europa. Und der Martin Luther King hat dann auch öffentlich Stellung dagegen genommen, gegen den Vietnamkrieg. Und als er zurück wollte, haben sozusagen die Machthaber von Südvietnam, wo er ursprünglich herkam, verweigert, dass er wieder zurückkommt. Und in Nordvietnam durfte er auch nicht einreisen. Also er war sozusagen von beiden Richtungen geächtet, weil er also einen Kompromiss finden wollte und sich zu keiner dieser Parteien zugehörig fühlte. Und dann hat er also Asyl in Frankreich bekommen. Und das, finde ich, ist also eine Wahnsinnsgeschichte eigentlich, was er also an Leid mitbekommen hat. Und zwar unmittelbar in dem Zeitraum, wo er 20 bis 30 Jahre, Pi mal Daumen. Ja, also eine wichtige Zeit für jeden in seiner eigenen Entwicklung. Und wo er offensichtlich schon in Vietnam extrem aktiv war. Und seine Konzepte, die er dann hier auch weiterverbreitet hat, und das war, also in den 68ern war das natürlich ein super Forum auch für ihn, da einfach publizistisch aktiv zu werden. Ja, das hat genau gepasst, weil es ein totales Interesse für Buddhismus gab. Es gab ein totales Interesse also für Vietnam. Und das konnte er publizistisch sehr, also es hat publizistisch super zusammengepasst. Und glaube ich, hat einfach auch diesen Boom ausgelöst, ja, dass er einfach sehr bekannt wurde. Und dann hat er halt in Frankreich, also Plum Village, in den 80er Jahren, glaube ich, 82 oder so, hat er Plum Village gegründet. Ja, 82 hat er Plum Village und das ist ein riesengroßer Klosterkomplex, also mit viel Land und so. Und das ist das größte buddhistische Kloster im Westen. Also das glaubt man gar nicht. Also hier steht, habe ich da irgendwo eine Zahl? Das größte buddhistische Kloster in Europa und in Amerika mit über 200 Mönchen und Nonnen. Also, ja. Und er hat einen eigenen Orden gegründet, also 64 schon. Interbeing, Order of Interbeing. Und auch das ist sozusagen eine Neugründung von ihm. Das heißt also, dass, wie er die Sachen zusammenfasst und so, hat mit Vietnam nichts mehr zu tun. Das ist das Interessante. Und wenn man ihn mal erlebt hat, also ich habe 2 Retreats mit ihm gemacht, dann ist er als Persönlichkeit also absolut authentisch. Man muss ihn ein bisschen lieben, glaube ich. Also er hat eine sehr weiche Stimme. Also wer Tapes, also es gibt bestimmt im Internet Tapes oder Und er also hat da mit seinen Mönchen und Nonnen, das ist so eine eigene Show. Also sehr asiatisch. Ich glaube, für Westerner ist gewöhnungsbedürftig. Aber offensichtlich hat er eine große Ausstrahlung. Und er hat auch zum Beispiel Projekte begründet. Also achtsame Wirtschaft ist eines seiner Projekte, wo es darum geht, also zu wirtschaften, also heilsam zu wirtschaften, so müsste man das formulieren. Wo man nicht die Erde ausbeutet, keine Leute ausbeutet, sondern wo man sinnvolle Dinge macht. Und wie gesagt, also im westlichen Buddhismus ist er einer der bekanntesten Vertreter mit seinem Ansatz. Danke.